Deutschlandfunk Kultur heute.
Herzlich willkommen, sagt Henning Hubert. Wir stellen kurz vor der Frankfurter Buchmesse den Ehrengast vor. Spanien ist mit seiner Literaturszene nach einem Jahr Verschiebung aus Corona-Vorsicht ab Mittwoch Gastland auf der Buchmesse. Dann geht es um große Fotokunst in der Schirn. Die indische Provinz, sie liefert Gauri Gill ihre Motive. Laut Navid Kermani ist der Iran das großartigste und zugleich verzweifelste Filmland der Welt. Wir berichten wegen der revolutionären Proteste über den zähen Widerstandsgeist der Kinoleute. Und wo es nicht um Kunst oder Leben, sondern um Kunst und Leben geht. Wir sprechen über die Perfidie der Zerstörung ukrainischer Kulturgüter durch die russische Armee. Zuerst aber neue Töne. Und das heißt die Donaueschinger Musiktage. Seit 101 Jahr gibt es sie. Und dieses Jahr ist ein Jahr des Übergangs. Die Zeiten von Hindemith, Berg, Schönberg und Webern sind es ja sowieso schon lange nicht mehr. Und auch nicht mehr so richtig die des langjährigen Festivalleiters Björn Gottstein. Ihm folgen wird Lydia Rilling als neue Leiterin. Gerade ist sie in Elternzeit. Jörn Florian Fuchs habe ich heute Nachmittag in Donaueschingen kurz nach einer Uraufführung gesprochen für eine Zwischenbilanz. Zunächst die Frage, Sie haben gerade, für mich ein überraschender Name dort, den Sänger Dirk von Lofzo von der Indie-Rockband Tokotronic erlebt?
Das stimmt. Und es gab sehr, sehr viel Applaus. Es gab auch gezückte Handys am Ende. Also es wurden dann doch Aufnahmen gemacht, um einen Blick auf Dirk von Lofzo zu erhaschen. Es ist ein Stück, das heißt Hyperdub von Iris Ter Schiphorst. Das Beste an diesem Stück, um es mal so zu sagen, ist wirklich die Musik. Das ist eine virtuose Musikwelt mit verschiedenen Klangsprachen, Schichtungen, auch so ein bisschen Retro-Atmosphäre mit alten elektronischen Klängen. Das fand ich wirklich toll, so ein 10-Minuten-Audio-Clip. Dirk von Lofzo selber hat dreimal ein Gedicht von ihm gesprochen, in einer düster, pathetischen Art und Weise, sehr monoton fand ich. Da geht es um das vorletzte Glas, das er trinkt und am Ende fühlt er sich aber wie neugeboren, weil er weiß, nach dieser Höllennacht wird alles wieder besser. Auferstanden neben der Waschmaschine, heißt der vorletzte Satz. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen dürftig und das ist auch keine wirkliche Performance. Es ist vielleicht der Versuch, so etwas wie ein Melodram für unsere Zeit neu zu erfinden, aber mir hätte die Musik von Iris Ter Schiphorst da völlig gereicht.
Dieses Jahr gibt es in Donaueschingen ja kein richtiges offizielles Motto. Erkennen Sie jetzt im Verlauf trotzdem so einen roten Faden?
Es hat sich herausgestellt, dass es doch in mehreren Werken um Krankheit geht, in zwei Stücken allein um Parkinson. Und zwar haben die neuen Vokalsolisten Stuttgart hier performt mit Gareth Davis an der Bassklarinette, gleich schon in dem allerersten Konzert. Auch wiederum ein Werk von Iris Ter Schiphorst, Ordnung und Struktur. Da hat sie Texte von einer Parkinson-Patientin vertont. Und es gab von Bernhard Lang, dem österreichischen Komponisten, gestern Nacht noch um 11 Uhr abends die Cheap Opera 3. Auch das ein Werk, wo es um Texte und um die Schriften einer Künstlerin geht, einer Autorin, die an Parkinson erkrankt ist. Und das Ganze hat Lang in eine Art Video-Loop-Oratorium verwandelt. Ganz, ganz wunderbar, in manchen hellen Momenten, dann auch wieder bedrückend düster. Dies ist ein kleiner Höreindruck. Das ist bei Bernhard Lang typisch, dass es diese Loops gibt, diese Wiederholungen, dieses ständige hämmernde Maschinelle. Das ist auch mit Videos hier erweitert worden und das ist auch in der Entwicklung von Bernhard Lang, den ich lange kenne, seine Werke sehr schätze, auch ein Stück wieder eine Neuerfindung mit seinen bewährten Mitteln. Das hat mich sehr, sehr überzeugt. Und es ging auch wirklich an die Nieren buchstäblich dann.
Wie ist es denn beim Publikum angekommen? Ist es eigentlich Donaueschingen gut besucht? Gerade Tokotronic, weiß man jetzt, ist die Neuigkeit gekommen, dass sie wegen schleppendem Kartenvorverkaufs ihre Tournee erstmal abgesagt haben.
Ja, das Publikum ist auf jeden Fall da. Das ist weitestgehend ausverkauft, wenn ich das richtig sehe, von den Konzertsälen. Die haben ja unterschiedliche Größe. Man spielt ja auch immer gerne in Turnhallen. Das funktioniert auf jeden Fall. Es gab ein paar kleinere Corona-Fälle schon, weswegen es Umbesetzung gab, auch bei den Dirigenten zum Beispiel. Aber das Festival läuft im Normalbetrieb und erfreulicherweise auch sehr, sehr viel junges Publikum.
Was erwarten Sie denn noch? Was steht noch auf dem Programm?
Was es schon gab, ist der Auftritt von älteren Herren jetzt vor allen Dingen. Alexander Göhr etwa heute, der über 90 ist, mit einem neuen Stück. Es gibt Altmeister, kann man wirklich sagen, wie Peter Rusitschka im Abschlusskonzert. Also es wird ein Brückenschlag der Generationen geboten in diesem Jahr zwischen ganz schrägen Nachwuchsleuten bis hin eben zu sehr, sehr etablierten, jetzt in dem Sinn vor allen Dingen Komponisten. Wie gesagt, so ein Interregnum, so ein Zwischenjahrgang, der nicht die ganz großen spektakulären Dinge macht. Wobei eins gab es dann doch, was schon spektakulär war, die Polin Agata Zubel. Die hat ein Stück präsentiert, Outside the Realm of Time. Und da ist sie als Hologramm aufgetreten. Also da gab es so eine technische Novität auch noch. Das fand ich auch sehr spannend und auch sehr unterhaltsam.
Sagt Jörn-Florian Fuchs aus der Konzertpause in Donaueschingen. Vielen Dank.
Gerne.
Die Frankfurter Buchmesse hat ab kommenden Mittwoch zunächst fürs Fachpublikum ihre Tore geöffnet. Sie will ja immer gerne beides, erst Branchentreff sein und ab Freitag dann und das Wochenende über eine einzige große Schmökerecke für alle Bücherfreunde. Schon die Homepage zeigt den Spagat der Buchmesse. Da steht in allerfeinstem Denglisch: Unsere Business Highlights, profitieren Sie von wertvollen Brancheninsights von Top-SpeakerInnen bei Konferenzen, Talks und Panels. Das haben wir jetzt nicht vor, sondern gehen aufs Gastland ein. Das schön klingende Motto sprühende Kreativität macht irgendwie mehr Lust auf Literatur. Spanien ist Ehrengast. Rund 150 Bücher sind deshalb neu ins Deutsche übersetzt worden. Und Holger Heimann hat sich vorab in umgekehrter Richtung auf den Weg gemacht und in Madrid während der letzten Buchmesse dort Eindrücke gesammelt, wie es aktuell um die spanische Literaturszene steht.
Die Krimi-Autorin Rosa Ribas, die längere Zeit in Frankfurt am Main gelebt hat, liebt es, ihren Lesern zu begegnen. Sie lässt keine Chance dazu aus.
Es macht Freude, weil sonst hat man nicht die Gelegenheit, mit Lesern so leicht in Kontakt zu kommen. Das Schöne ist, es ist ein Gegenpol.
Lesungen, wie wir sie hierzulande kennen, sind in Spanien relativ unbekannt. Umso wichtiger sind Messen, wo Autoren und Leser auf ungezwungene Art miteinander ins Gespräch kommen können. Auch Irene Vallejo schätzt solche Anlässe. Ihr Buch Papyrus entwickelte sich in Spanien zu einem Bestseller. Lebendig und anekdotenreich erzählt Vallejo darin von den Anfängen der Buchkultur in Ägypten und im antiken Griechenland. In Spanien scheint sie mit ihrer Feier des Buches einen Nerv getroffen zu haben. Sie wirkt noch immer erstaunt.
Es war eine riesige Überraschung für mich. Mein Buch begann als bescheidenes Projekt. Der Erfolg hat meine wildesten Träume überboten, dank der Großzügigkeit so vieler Leser, die das Buch in ihre Arme geschlossen haben. Es gibt eine Öffentlichkeit, eine kleine, aber dynamische Minderheit, die enthusiastisch die Werte der Menschlichkeit, des Lesens, der Kunst und Kultur verteidigt.
Vallejos Verlegerin Ofelia Nieto glaubt, dass der Triumph ihrer Star-Autorin auf die gesamte Buchbranche in Spanien ausgestrahlt hat.
We are really, really happy and excited about the great success of Irene Vallejo.
Wir sind sehr glücklich über den großen Erfolg von Irene Vallejo. Papyrus bringt die Menschen dazu, in die Buchläden zu gehen, zu lesen, andere Bücher zu empfehlen. Bücher rücken ins Zentrum der Gespräche bei Partys und Treffen. Irene hat enorm viel getan für die Literatur und die Buchindustrie.
Wie hierzulande haben viele in Spanien während der Pandemiezeit das Buch als Rückzugsmöglichkeit entdeckt. Doch zum Leseland ist die Iberische Halbinsel deswegen nicht geworden. Viele schauen nach wie vor lieber eine der Telenovelas. Trotzdem steigt die Zahl der Leser kontinuierlich. Dazu beitragen dürfte auch die Einführung eines sogenannten Kulturbonus. Der Chef des Verlegerverbandes, Daniel Fernandes, erklärt:
Der Kulturminister und die spanische Regierung offerieren Jugendlichen, die 18 Jahre alt werden, einmalig 400 Euro. Sie haben ein Jahr, um das Geld auszugeben. Für Kino, Theater, Konzerte, Bücher, Comics, selbst für Videospiele.
Trotz solcher Initiativen und des Aufschwungs infolge der Pandemie ist die Lage auf dem spanischen Buchmarkt kompliziert. Ofelia Nieto von Ciruela.
It's harder now than before of the crisis in 2008.
Es ist schwieriger jetzt als vor der Krise 2008. In meinen ersten Jahren im Verlag um die Jahrtausendwende herum verkauften wir von den meisten Büchern mindestens 3000 Exemplare. Heutzutage ist es nicht einfach, solche Verkaufszahlen zu erreichen. Unsere Auflagen sind kleiner. Andererseits gibt es neue Wege über die sozialen Medien, um die Leser zu erreichen. Wir müssen nicht mehr wie noch 20 Jahre zuvor teure Anzeigen in Zeitungen schalten.
Und nicht nur das macht Hoffnung. Zwar stehen auch die spanischen Verlagshäuser im Wettbewerb miteinander, aber der Gedanke, dass man zusammen häufig mehr erreichen kann, ist stärker geworden.
Holger Heimann, um welchen Reichtum es da insgesamt geht, können Sie vertieft in unserer langen Nacht im Deutschlandfunk hören, ab 23.05 Uhr über 3 Stunden. Verrückt nach einer besseren Welt, die lange Nacht der spanischen Literatur. In eine ganz und gar andere Welt führt uns jetzt Christiane Vielhaber. Sie war in der Frankfurter Schirn zu einer großen Fotoausstellung, gewidmet dem Werk der indischen Fotografin Gauri Gill, Jahrgang 1970. Die ist abseits der Metropolen unterwegs, geht aufs Land, etwa nach Rajasthan. Und dort entdeckt sie vor allem Frauen und Mädchen in ihrem Alltag und setzt ihnen in oder vor ihren Hütten dabei oft Masken, oft Tiermasken auf. Erstmal für mich rätselhaft. Das alles heißt in der Schirn-Kunsthalle Gauri Gill Acts of Resistance and Repair. Ja, jetzt Christiane Vielhaber, eine indische Fotokünstlerin, die reparieren, gar heilen kann?
Ich glaube, das sind Versuche einer Selbstheilung. Frau Gill ist in Regionen gewesen, die mir völlig fremd sind. Ich kannte keine indischen Wüsten, ich kannte keine indischen Nomaden. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, wie die leben. Und das ist nicht so, dass ich die Augen davor verschließen würde, sondern ich habe es so noch nicht gesehen. Und was Frau Gill angeht, die mehrfach ausgezeichnet worden ist, ich hätte sie sehen können auf der Documenta, ich hätte sie sehen können in Venedig auf der Biennale, aber das sind dann manchmal kleine Kabinette und sie gehen natürlich nur rein, wo der Zeitgeist weht. Ne? Sie wollen eigentlich das Große sehen und gucken sich nicht das Kleine an. Und in diesem Fall wäre das Kleine gewesen, aber das Eindringliche. Und was Sie sagen mit diesen Masken, es gab jetzt eine Vorabberichterstattung in der Kunstzeitschrift Art und das waren Farbfotos und da so, saßen auf dem Boden so Menschen, die hatten so Käferfiguren an. Und dann habe ich gedacht, na sowas, also so lustig oder so. Und als ich jetzt in dieser Ausstellung war mit 240 Fotos, wobei das 10 Serien sind, war diese Serie mit den Masken eigentlich eine ganz kleine. Und das hat damit zu tun, es gibt in Indien die Form einer Kunst, die wir vielleicht so ein bisschen aus der badischen Fasnacht kennen, die sich so Pappmaché-Masken aufsetzen. Aber die sind nicht so archaisch, sondern das sind Masken, da erkennt man einen jungen Mann oder einen Lehrer oder eine Tiermaske, also Tiere, die da leben. Und dann hat sie diese Menschen aufgefordert und hat gesagt, jetzt macht doch mal solche Masken und inszeniert was. Setzt die auf, wie ihr so möchtet. Und das ist eigentlich eine lustige Phase in dieser Fotoausstellung. Denn die sitzen dann auf dem Boden oder der eine spielt Lehrer und das ist so ganz witzig. Aber dann gibt es Fotos, das glauben sie nicht, wie Menschen leben können. Und sie haben jetzt von Frauen gesprochen, den Frauen gilt ihr Interesse, aber die ist keine Feministin, sondern das ist
also keine Fotokunst von einer Frau für Frauen, nicht explizit?
Nein, nein, es ist einfach so voller Distanz und Empathie. Ich habe selten so etwas gesehen. Dokumentarische Fotografie kennen wir, die Becherschule und alles Mögliche. Und Empathie kennen wir auch, dieses Mitfühlende und Reinkriechen in die anderen Menschen und mit den Obdachlosen leben. Sie hat eine Distanz und dann hat sie eine Frau gefunden. Was heißt gefunden? Das ist eine völlig Kastenlose, die von ihrem Mann verlassen wird und lebt mit 2 Töchtern. Und die lebt in einer Armut, wenn sie sehen, unter welchen Umständen die Menschen da leben. Und sie hat, dadurch, dass sie immer wieder dahin gegangen ist, haben die auch Vertrauen zu ihr. Und sie hat dann zum Beispiel die eine Tochter, die mit 24 Jahren gestorben ist, hat das Sterben mitbegleiten können. Auf einer anderen Serie hat sie gezeigt, wie man Menschen beerdigt. Und ich meine, was stellen Sie sich vor? Wie beerdigt man Nomaden? Und die einen haben diesen Glauben, die anderen haben also Mohammedaner oder Hindus oder so. Und dann mitten in der Wüste einfach, das sind wunderbar dokumentarische Aufnahmen.
Sind denn eigentlich von Gauri Gill alle Fotos in Indien entstanden?
Nein, sie hat dann eine Serie gemacht, The Americans, und sie beruft sich dann auf die Serie von Robert Frank, Ende der 50er Jahre, eine Auftragsarbeit des amerikanischen Staates. Und sie hat jetzt Inder besucht in Amerika und hat geguckt, wie die leben. Und das sind wieder Farbfotos. Und dann merken sie, das, was sie kann, diese Distanz und diese Nähe, dann geht sie dahin und guckt und dann sieht sie, wie da die Leute beerdigt werden oder wie die Toten zu Hause leben, was die in ihren Läden verkaufen, im Hintergrund Fernsehen und Coca-Cola und eigentlich ganz, scheinbar ganz integriert, aber dann doch so dieses Indischsein mitgenommen und auch da, wie gesagt, diese Distanz und Empathie, das ist großartig und das hat mich beeindruckt und hat mir auch Spaß gemacht.
Und würden Sie sagen, dass die Schirn das gemacht hat mit Gauri Gill, um zu zeigen, da ist eine, die kann so richtig spielen zwischen Inszenierung und Dokumentation?
Ich glaube, das hat auch was mit dem Zeitgeist zu tun, dass wir zurzeit Kunst zeigen, gerne von Frauen, Diversität, sowas spielt alles eine Rolle. Und hier kannte man sie also nicht in diesem Rahmen. Und das hat was auch mit der Qualität zu tun, aber sicherlich auch mit dem Zeitgeist.
Christiane Vielhalper über die Werkschau der indischen Fotografin Gauri Gill, zu sehen in der Frankfurter Schirm. Die Protestbewegung im Iran, im Augenblick denken wir da vor allem an die vielen Frauen, die den sie unterdrückenden Schleier abnehmen. Trotz der massiven staatlichen Gewalt gehen die Proteste weiter, nehmen nicht ab. Viel mehr dabei als bei früheren Protesten sind aktuell wieder die Filmschaffenden Irans. Ganz am Anfang der jetzigen revolutionären Bewegung protestierten 70 von ihnen öffentlich gegen Polizeigewalt. Kurz danach mussten mit Jafar Panahi und Mohammad Rasulov zwei der bekanntesten iranischen Regisseure in Haft. Christian Berndt über die Tradition im Iran, dass das Kino immer und immer wieder mit der Staatsmacht in Konflikt gerät.
Die Proteste im Iran lassen nicht nach, obwohl die Staatsgewalt mit brutaler Gewalt zuschlägt.
For my understanding, we should not call it protest anymore, we should call it revolution.
Man sollte, sagt der iranische Regisseur Sina Atayan Dena, nicht mehr von Protesten, sondern von Revolution reden. Die Aufstände seien von ganz anderer Wucht als die grüne Bewegung 2009. Die Wut der Menschen sei heute größer als ihre Angst. Dena lebt seit 2015 im Exil. Damals lief sein Debütfilm Paradise auf dem Filmfestival Locarno. Der Film erzählt vom repressiven religiösen System an einer Teheraner Mädchenschule. Weil dort auch eine Retrospektive israelischer Filme gezeigt wurde, erklärte man Dena im Iran wegen seiner Festivalteilnahme zum zionistischen Agenten. Seitdem ist es zu gefährlich für ihn, zurückzukehren. Aber er steht in engem Austausch mit Kollegen in seiner Heimat.
My fellow filmmakers in Iran are busy.
Denas Kolleginnen dokumentieren, was sich im Iran jetzt abspielt. So wenig Dena in den letzten Jahren im Iran hätte leben wollen, sagt er, so sehr inspirieren ihn diese Proteste. Intensiv verfolgt auch die Filmwissenschaftlerin Alina Strohmeier die Geschehnisse im Iran. Strohmeier ist Expertin für iranisches Kino. Das Kino spielt, sagt sie, in der gesellschaftlichen Entwicklung Irans seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle und hat eine sehr alte Tradition.
Die Anfänge des iranischen Kinos sind im Prinzip zeitgleich mit den Anfängen des Kinos allgemein.
Eine echte iranische Filmproduktion entsteht ab den 30er Jahren.
Da gibt es dann schon in den 50er, 60er Jahren, vor allem in den 60er Jahren, dann auch sozialkritischere Filme, Film noir, Anlehnungen, wenn man so möchte. Auch dokumentarische Formen, die so ein bisschen experimenteller, künstlerischer waren.
1969 dreht Dariush Mehrjoui mit Die Kuh, einen Meilenstein des iranischen Arthouse-Kinos. Der Film wird auf den Filmfestspielen von Venedig mit dem Kritikerpreis ausgezeichnet und leitet eine neue filmische Ära ein. Wegen seiner realistischen Darstellung von Armut und Elend wird der Film allerdings im Land verboten. Doch trotz Zensur blüht das sozialkritische Kino in den 70er Jahren bis zur Revolution 1979.
Interessanterweise hat 79, also sozusagen die Unruhen und das, was dann eben später eine ausgewachsene Revolution wurde, mit einem Kinobrand begonnen. Und zwar in der südlichen Stadt Abadan. Da wurde das Rex-Kino in Brand gesteckt.
Wahrscheinlich von Islamisten. Im ganzen Land brennen bald Kinos. Nach dem Sturz des Schahs soll das Kino die Werte der neuen Islamischen Republik propagieren und steht besonders nach Ausbruch des Iran-Irak-Krieges 1980 nun ganz im Dienst der Staatspropaganda. Erst mit der relativen Öffnung des Landes in den 90er Jahren kann das iranische Arthouse-Kino wieder an vorrevolutionäre Traditionen anknüpfen.
Kiarostami hatte damit begonnen und es am meisten vorangetrieben, mit LaiendarstellerInnen zu arbeiten, viel mit Kindern zu arbeiten. Das hatte so ein bisschen den Zweck, dass man dadurch die Zensur so ein bisschen umgehen wollte und konnte, hat aber zu einer ganz eigenen Filmsprache halt auch geführt.
Kiarostami gewinnt mit Der Geschmack der Kirsche 1997 die Goldene Palme in Cannes. Der iranische Arthouse-Film feiert fortan auf internationalen Festivals Triumphe. Höhepunkt ist 2012 der Oscar für Asghar Farhadis Scheidungsdrama Nader und Simin. Gleichzeitig muss der iranische Film permanent mit der Zensur kämpfen. 2010 wird der international gefeierte Regisseur Jafar Panahi zu 20 Jahren Berufsverbot verurteilt. Trotzdem macht er weiter Filme. Sein außerlandes geschmuggelter Film Taxi Teheran gewinnt den Goldenen Bären der Berlinale. Jetzt hat das Regime die Repression massiv verstärkt, aber in den sozialen Medien, sagt Sina Atayan-Dena, posten iranische Filmschaffende weiter Protestaufrufe. Der Widerstandsgeist im iranischen Kino lebt weiter. Ihn haben weder die Diktatur des Schahs noch die der Islamisten ersticken können.
Christian Berndt, vom Iran zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Seit Monaten läuft da auch die Zerstörung sowie Plünderung von Museen, von Mariupol bis jüngst Melitopol. Jetzt gibt es eine Art Zwischenbilanz des ukrainischen Kulturministeriums, wonach russische Soldaten Ausstellungsstücke aus fast 40 Museen mitgehen ließen. Um die Perfidie von Raub und Zerstörung von Kulturgut soll es jetzt gehen, am Beispiel der ukrainischen Museumslandschaft im Gespräch mit Beate Reifenscheid. Sie ist nicht nur Direktorin des Koblenzer Ludwig-Museums, sondern auch Präsidentin von ICOM Deutschland, dem Internationalen Museumsrat. Und via ICOM steht sie in Kontakt mit der Partnerinitiative OPMIN, was ukrainisch ist und übersetzt Austausch heißt. Meine erste Frage kurz vor der Sendung an Sie war, ob auch ganz aktuell weiter gezielt Kulturgut geplündert wird.
Ja, das hat sich eigentlich in den Monaten, die jetzt der Krieg in der Ukraine tobt, natürlich nur noch verstärkt, muss man sagen, leider Gottes. Also nicht nur, dass Museen beschädigt, attackiert, zerstört werden, was ja auch eine große Anzahl ist. Da gibt es unterschiedliche Aussagen. Die UNESCO spricht ja von nur 199 Gebäuden, wobei das auch nicht differenziert ist zu Museen. Die Ukraine spricht von über 500 Museen, die zumindest beschädigt oder eben auch zerstört sind. Und der Raub von Kulturgütern ist geradezu in vollem Gange in der Ukraine. Also Sie hatten gerade Melitopol genannt. Das war ja so eines der ersten spektakulären Museen, weil da eben ein Teil des sogenannten Skytengoldes auch aufgehoben wird. Die Direktorin hatte damals versucht, das nicht nur zu verstecken, sondern mit Leib und Leben sozusagen zu beschützen. Das ist ihr nicht gelungen, weil sie im eigenen Haus verraten worden ist. Und allein aus diesem Museum sind 1700 Objekte entführt worden. Manche sagen in das Gebiet des Donetsk. Aber eigentlich die Museumsexperten sahen, dass die Objekte wahrscheinlich in die großen russischen Staatsmuseen verbracht worden sind. Und es geht also sicherlich munter weiter. Wir hören das auch eben von Kollegen und Kolleginnen. Sie hatten ja auch OPMIN genannt. Da sind wir zwar stärker mit Kollegen und Kolleginnen im Kontakt, die sozusagen die Museen jetzt noch verwalten und versuchen zu beschützen, mit deutlich reduziertem Personalbestand und mit dramatischen Situationen, die sie schildern.
Wo gelingt denn da Rettung im Kleinen, wenn wir jetzt mal von den Gütern zu den Menschen kommen?
diejenigen, die dort sind, versuchen einerseits immer noch die Objekte beispielsweise zu verpacken, wenn es gelingt, auch an andere Orte zu bringen. Vielfach ist es im Moment jetzt so, und das ist ja eben, wir stehen ja kurz vor dem Winter, haben wir letzte Woche noch gehört, dass beispielsweise in einem einzigen Museum 180 Fenster durch eine Druckwelle zerstört sind. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, diese Fenster irgendwie abzudichten. Also dass also jetzt im Moment die Notlage heißt, irgendwie Holzplatten herbeizuschaffen und wenigstens das Größte an Feuchtigkeit, an Kälte aus den Gebäuden rauszuhalten. Sicherheitsmaßnahmen unsererseits heißt auch, dass wir Geräte liefern zum Entfeuchten beispielsweise, dass wir auch Brandschutzdecken liefern. Alles, was wir sozusagen an Bedarfen gemeldet bekommen, versuchen wir natürlich über unser Netzwerk zum Kulturgutschutz Ukraine auch mit den Partnern in die Ukraine liefern können. Und ein ganz großer Teil ist eben auch technischer Support, digitaler Support, um zu dokumentieren.
Jetzt haben wir hier gestern bei uns im Programm auch kurz berichtet über die Tomatensuppenattacke in London auf Van Goghs Sonnenblumen. Wenn Sie das da sehen und jetzt vergleichen mit dem Stellenwert von Kulturgütern und Museumsobjekten in der Ukraine, was geht da in Ihnen vor und auch im Austausch mit der Ukraine?
Ja, das sind eigentlich zwei Welten. Ich meine, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ist es natürlich überhaupt nicht opportun, das, was da ist, in dieser Form zu attackieren. Also ich denke, dass man andere Formen finden muss, um seinen berechtigten Aktivismus, Klimaschutz nochmal anderweitig deutlich zu machen. Wenn wir auf die Ukraine gucken, dann reden wir ja über ein Land, von dem wir im Westen, was die Kunst und die Kulturgüter anbelangt, gar nicht wirklich genau Bescheid wissen. Wir haben uns nicht wirklich intensiv mit der Identität der Ukraine auseinandergesetzt. Und ich finde es gerade jetzt in diesen furchtbaren Kriegszeiten sehr interessant, dass wir da jetzt genauer hingucken und sagen, aha, da gibt es sehr viel, was einfach dazu beiträgt, diese Identität zu schützen. Und wir reden jetzt auf einmal darüber, was macht eigentlich eine kulturelle Identität aus und wie wichtig ist sie und wie stark ist sie bedroht durch diesen Angriffskrieg von Putin, der ja auf allen Ebenen, das geht ja hin bis eben zur Cyberkriminalität, es geht jetzt natürlich zu dem Raub der Kunstwerke, es geht zum Auslöschen der Sprache und so. Was gehört alles dazu, um eine kulturelle Identität nicht nur zu attackieren, sondern möglicherweise eben auszulöschen? Und es wird halt im Moment aus russischer Sicht und Seite massiv betrieben und genauso massiv, und das ist eigentlich sehr bewundernswert, wird dagegen gehalten aus der ukrainischen Sicht und natürlich auch auf Seiten der Verbündeten der Ukraine.
Beate Reifenscheid vom Internationalen Museumsrat. Bleiben die Kulturmeldungen heute von meiner Kollegin Mascha Drost. Sie erinnert an einen im Wortsinn sehr großen Schauspieler.
Children like nothing more than to sit on your knee and be terrified of something.
Kinder mögen nichts so sehr, wie auf deinen Knien zu sitzen und sich zu gruseln. Und das sind normalerweise riesenhafte Wesen mit struppigen Bärten und einer Vorliebe für Monster, vor denen sie sich gruseln, mit einer Ausnahme, wenn sie ganz überraschend zum Geburtstag auftauchen, mit einem Kuchen in der Pranke.
Beim letzten Mal warst du zwar noch ein Baby, Harry, aber hab hier was für dich.
Dankeschön.
Man wird ja als junger Mann nur einmal elf, oder?
Entschuldige bitte, aber wer bist du?
Rubius Hagrid, Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts. Über Hogwarts weißt du natürlich alles.
Weiß er natürlich nicht, der kleine Harry Potter, aber Hagrid, der Halbriese im Maulwurfsfellmantel, erklärt es ihm. Struppig, massig, mit einer Vorliebe für Monster und trotzdem eine Seele von Halbriese. Das ist Rubius Hagrid, in den Verfilmungen gespielt von Robbie Coltrane. Er war die Wunschbesetzung von Joanne K. Rowling. Coltrane wurde 1950 als Anthony Robert Macmillan geboren und nahm später aus Verehrung für den Jazz-Saxophonisten John Coltrane dessen Namen an. Er wurde berühmt als Detektiv in der Serie Cracker aus den 90er Jahren. Außerdem spielte er einen Ex-KGB-Agenten in den James-Bond-Filmen GoldenEye und Die Welt ist nicht genug. Gestern ist Robbie Coltrane mit 72 Jahren in seiner Heimat Schottland gestorben. Nächste Woche beginnt die Frankfurter Buchmesse und der Börsenverein des deutschen Buchhandels fordert den Buchhandel auf, genauer auf die Bedürfnisse des Lesepublikums einzugehen. Untersuchungen hätten gezeigt, dass viele Menschen gern lesen würden, ihnen im hektischen Alltag dazu aber die Zeit fehle. Deshalb müsse man verstärkt dahin gehen, wo diese sogenannten Buchabwanderer direkt zu erreichen sind. Einige sind schon da, im Internet, bei TikTok zum Beispiel. Sogenannte Booktokerinnen. Einige von ihnen mit einer Marktmacht, das heißt Millionen Followern, die man nicht mehr ignorieren könne, meint die Kulturjournalistin Isabel Kaldert, selbst auf TikTok unterwegs. Der Schwerpunkt liege dort auf Literatur für junge Erwachsene, aber nicht nur.
Da gibt es mehrere Beispiele dafür, wie BookTok richtige Bestseller und teilweise auch die Backlist, also Titel, die vor längerer Zeit, vor vielen Jahren veröffentlicht wurden, generiert hat. Es gibt zum Beispiel auch BooktokerInnen, die Sturmhöhe entdeckt haben oder der große Gatsby. Also es ist dieser Fokus auf junger Literatur, aber das ist nicht ausschließlich der Fall.
Sagt Isabel Kaldert. Nach der Attacke auf ein Bild von Vincent van Gogh sind zwei Umweltaktivistinnen heute einem britischen Gericht vorgeführt worden. Die beiden Frauen plädierten auf nicht schuldig und wiesen den Vorwurf der Beschädigung des weltberühmten Gemäldes Sonnenblumen zurück. Der Richter ließ die Aktivistinnen bis zum im Dezember angesetzten Prozessbeginn gegen Kaution frei. Und das waren die Kulturmeldungen.
Und nach uns in den Informationen am Abend Rainer Brandes und da geht's um die Grünen, Parteitagsthemen, Waffenexporte und AKW-Streckbetrieb. Hier war Henning Hubert. Ihnen noch einen schönen Tag.